Wenn du willst, erzähle ich noch, was Apoll daraufhin entschieden hat.
Ich wollte nur so einfach tot. Okay, ciao, geht nach Hause.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 145.
Patience.
Hallo zusammen.
Ich habe das Bedürfnis, einen Satz zu sagen zur Begrüßung. Ich glaube, ich habe den noch nie gesagt, weil er mir vorkommt wie eine Floskel, auf die auch keiner antworten kann. Aber zum Thema unserer heutigen Folge passt er. Ich hoffe, es geht euch gut.
Wir wollten die Folge ja erst Caretakers nennen.
Ja.
Dann ist aber einer Person aus der Community aufgefallen, das würde ja Hausmeister heißen.
Genau. Und das ist die eine Person, die im Englischunterricht nicht Kreide holen war. Ja. Ich habe es echt vergessen.
Nein, also ich sowas auch, ich habe auch nicht drüber nachgedacht in dem Moment.
Als ich es gelesen habe, hat es sofort geklingelt. Ja. So, ja, das wird dir beigebracht unter der Kategorie falsche Freunde. Diese Begriffe, bei denen du aus deiner Muttersprache auf die Fremdsprache schließt und dir denkst, ja, muss doch da das Gleiche heißen. Nee.
Ich würde aber wahnsinnig gerne mal eine Folge nur über Hausmeister machen.
Ja.
Aber heute werden wir erstmal über Gesundheit sprechen.
Genau. Deswegen haben wir die Folge umbenannt auf Couple of Patients. Und bevor wir damit gleich richtig loslegen, will ich dich was fragen. Hast du auch so ein komisches, zeitverschobenes Alltagsgefühl wie ich durch die Vorbereitung auf die Show?
Ja. Wir haben uns überlegt, wann haben wir eigentlich mit Manipulation so angefangen?
Ja.
Wann waren die ersten Anzeichen dafür? Und wir wollten uns diese Frage für uns selbst beantworten. Mhm. Es ist ganz interessant, wenn man sich auf so eine Show vorbereitet, dann ist es ja nicht nur das, was man auf der Bühne macht, sondern es ist auch ganz viel Arbeit drumherum mit dem ganzen Thema, womit man sich beschäftigt und auch mit sich selbst, weil man ja auf der Bühne steht und was Besonderes erzählen will. Also kamen wir auf die Idee, wir schauen mal in alle Beweismaterialien, die wir so haben, so Lellys Wahl. Also bei dir waren es Kindervideos.
Ja,
ne?
Fotos auch, genau. Aber ich bin bei den Videos speziell sogar auf der Suche gewesen nach einer Szene, die ich nicht nur für uns hinter der Bühne, sondern auch auf der Bühne, ich hätte es wahnsinnig gerne verwendet. Und da ich es nicht gefunden habe, kann ich euch auch gleich beschreiben, was es für eine Szene ist, weil ich es einen Schlüsselmoment in Sachen Manipulation finde.
Ich habe auf diesen Kindervideos einige Schlüsselszenen gesehen. Du bist so verschlagen als Kind. Das ist unglaublich.
Warst du es weniger?
Von mir gibt es keine Videos. Okay. Ich hatte auch keine Ostersuche, Matthias. Ich habe bei meiner Mutter im Laden Süßigkeiten geklaut. Das war mein Ostern. Ja.
Hast du es erklärt als, es ist Ostern, ich war suchen, ich habe gefunden?
Ich glaube, ich habe jeden Tag Ostern gefeiert in dem Laden und mir immer irgendwas genommen.
Also, meine Schlüsselszene hat an Ostern stattgefunden und ich war 4 oder 5. Ich habe alles gefunden und zwar ich war in meiner Ritterphase, mir wurde eine Ritterrüstung einzeln verteilt, versteckt. Hier war der Helm, da war der Brustpanzer, hier das Schwert.
War das ein echter Brustpanzer und so? Und
in meinem Fall berechtigte Frage.
Ja, ist wirklich, in deiner Familie muss man das fragen.
Nee, war zu dem Zeitpunkt noch nicht echt. Jedenfalls stehe ich dann da in dieser Szene, habe alles gefunden. Ein paar Eier, ein paar Süßigkeiten und meine Ritterrüstung. Und ich stehe am Fensterbrett, guck raus, halb seitlich gefilmt und fange an zu heulen. Und meine Eltern halten mit der Kamera drauf.
Das ist auch so ein 90er, ne?
Ja.
Immer draufhalten, bei jeder Emotion.
Und sie fragen von hinter der Kamera beim Filmen, worüber ich denn heule, was denn los ist. Und ich sage, wahrheitsgemäß, ich habe schon alles gefunden. Es gibt nichts mehr zu suchen. Das ist einfach ehrliche Traurigkeit darüber, dass dieses Schöne, was ich da genossen habe, ne, ständig was zu finden und ich freue mich so und ist die Rüstung vollständig. Ich glaube sogar, das fällt mir jetzt, während ich das erzähle, erst ein, Iris. Ich habe gedacht, dass die Rüstung, wie ich die Ritter aus Büchern und Filmen und so kannte, da gehört doch mehr dazu als nur ein Brustpanzer. Was ist mit Beinpanzern? Was ist mit den Schuhen? Warum ist der Brustpanzer nur vorne und hinten, wird er festgebunden und da ist nichts mehr am Rücken? Was mit den Armen? Was mit Handschuhen? So.
Also du konntest nicht genug bekommen.
Ja, genau. Mhm. Und meine Eltern machen mich, sie müssen selber so ein bisschen darüber lachen, dass ich echt weine, weil es vorbei ist. Und sie machen mich ein bisschen darauf aufmerksam, dass das viel ist und dass das toll ist. Und dass ich mich freuen kann, was ich bekommen habe. Ne? Die Emotion hört dadurch bei mir nicht auf, weil ich noch zu klein bin, um zu entscheiden, Erkenntnis, Erklärung, alles klar. Ja gut, dann brauche ich diese Traurigkeit ja gerade nicht mehr, kann jetzt aufhören. Ich kann mich noch nicht managen, aber was ich kann, ist umdeuten. Ich bleibe traurig und ich sage, ja, ist zu viel, ich habe zu viel bekommen. Und diese Szene ist für mich so ein astreiner Cheat-Move. die Spielregeln zu verändern, festzuhalten an deinem Unrecht und es aber anders zu erklären.
Glaubst du, du machst es heute noch?
Ja.
Glaube ich nämlich auch.
Aber genau wie damals, nicht mit einer bösen Absicht, mit einer ich will hier aber gewinnen Absicht, sondern man rechtfertigt sich manchmal seine schlechten Gefühle, indem man so ein bisschen die Kriterien verschiebt. Das ist schon so. Hast du das gar nicht?
Ich habe andere Dinge, aber das würde ich nicht öffentlich im Podcast erzählen.
Ah ja, okay. Ja, scheiße. Nein, ich hätte das wahnsinnig gerne gezeigt und bin einfach auch ein bisschen traurig, das kommt auch mit zu meinem Gefühlsmix gerade, dass ich die nicht finde, diese Szene.
Da hat sich echt nichts geändert, seitdem du 5 bist. Ne? Jetzt bist du traurig, dass du nicht genügend Szenen findest. Meine Mutter hat mich noch nicht mal gefilmt.
Ich bin traurig, weil ich zu viele Szenen gefunden habe, Iris.
Von mir gibt es ganz wenige Kinderbilder und die Hälfte davon findet im Kiosk statt.
Ja.
Ich bin ja auch so meine alten Daten jetzt durchgegangen. Also so alte Tagebucheinträge, Fotos von früher, Geschenke an meine Ex-Freunde.
Mhm.
Habe ich ja teilweise noch so digitalisierte Sachen, die ich früher gemacht habe, ne?
Mhm.
Das war krass. Also ich würde es jedem empfehlen. Schreibt Tagebuch.
Mhm.
Haltet eure Zeit fest. Das ist so faszinierend, wenn man dann so 15, 20 Jahre später nochmal da drauf schaut und merkt, okay, krass, das ist dann in mir vorgegangen, als ich Anfang 20 war. Diese Probleme hatte ich.
Ja.
Ich war auf einmal wieder voll drin. Ich hatte so ganz viele Bilder von der Agenturzeit. Ich habe damals in der Werbeagentur, als ich angestellt war, wenn jemand gegangen ist, habe ich Videos gedreht. Abschiedsvideos.
Ja.
Und jede Person hat was komplett anderes bekommen, was dann auch wirklich auf den Menschen zugeschnitten war.
Mhm.
Das Besondere in dieser Person zu sehen, damit die Person sich darüber freut, noch so ein Abschiedsgeschenk zu bekommen. Und ich habe echt gemerkt, wie schön das eigentlich war,
ja,
was das für eine tolle Kultur war. Und das macht schon was mit einem, wenn man sich dann so in diese Zeit zurückversetzt und plötzlich alle Probleme wieder körperlich spürt.
Ja. Genau,
die man
das
zu dieser Zeit hatte. Das finde ich so verrückt, dass man das richtig spüren kann.
Ja, das ist genau das, was ich meine. Dieses seltsame Empfinden für Zeit, das dabei dann entsteht. Lange her und gleichzeitig spürst du es alles jetzt noch.
Es gibt ja auch immer so Leute, die sagen, hör auf zu fotografieren, film das jetzt nicht, mach das nicht, sondern sei im Moment.
Mhm.
Aber ich brauche genau das. Ich muss die Dinge festhalten für mich, weil ich so gern wieder dann zurückgehe und das nochmal für mich innerlich erlebe, was dann passiert ist.
Und ich habe dich noch nie so erlebt, dass du deshalb nicht im Moment bist.
Nee, ich habe das Gefühl, ich bin sogar dadurch mehr im Moment,
als
ich es eigentlich sonst wäre.
Ja, es ist einfach für die anderen manchmal gewöhnungsbedürftig, wenn du alles filmst, dass du unseren ersten Kuss gefilmt hast, fand ich komisch. Aber wenn du dadurch mehr im Moment bist, fein.
Wir haben jetzt noch einen richtigen Shit.
Dein Gehirn kotzt wieder.
Das ist doch, was ist denn nur los? Wir haben jetzt wieder einen richtigen Shit-Move der Woche.
Du bist wirklich so sehr in deiner Kindheit, dass es sich anfühlt. Kennst du noch diese Kassettenrekorder mit angeschlossenem Mikro damals?
Jetzt haben wir einen richtigen Shit-Move von der Woche.
Ich sag dir, was das Problem ist. Ich bin so vertieft in die Show. Und mein Gehirn rattert die ganze Zeit und wir haben noch ganz viele andere Themen nebenher, dass gerade heute ich vielleicht mich nicht von meiner besten Seite zeige in diesem Podcast.
Macht gar nichts.
Und es sind viele neue Leute dabei. Hört euch einfach mal die älteren Folgen zuerst an und kommt dann wieder zurück zu dieser Folge.
Ja, jetzt kannst du eine Minute dich entspannen und einfach diesem Shit-Move zuhören.
Der Shit-Move
der Woche.
Hallo, ich habe einen Shit-Move der Woche. Und zwar war ich mal bei einer Zahnärztin, wo ich noch nie davor war und danach auch nie wieder. Und zwar war das eine Wurzelbehandlung und das war mittendrin. Ich hatte gerade die Spritze gekriegt und war ohnmächtig geworden. Und wie ich wieder zu mir gekommen bin, statt dass die mir irgendwie hilft oder so, hat sie mich ausgeschimpft, dass ich ohnmächtig war und dass das psychisch sei und ich mich nicht so dumm anstellen soll. Und dadurch, dass du Zahn offen war und mitten in der Behandlung konnte ich weder was reden, noch weglaufen, nix. Ich musste einfach nur warten, bis es vorbei ist. Mir sind die Tränen runtergelaufen. Danach war dann die Zahnärztin fertig und ist aus dem Raum gegangen und die Assistentin hat sich bei mir entschuldigt für das Benehmen von der Zahnärztin. Das war also schon Misshandlung, oder? Auf jeden Fall bin ich da nie wieder hin und inzwischen habe ich eine ganz tolle, seit vielen Jahren, die mich einfach freundlich behandelt und das Fenster aufmacht und so weiter, dass ich nicht mal ohnmächtig werde. Tschüssli.
Das war jetzt schon ein richtiger Opfer-Shit-Move von der Zahnärztin, oder?
Ich dachte auch daran, dass das eine Variante davon ist, weil es halt Täter-Opfer-Umkehr ist. Weil im Buch haben wir ja eigentlich den Fokus mehr drauf gelegt, dass man das so in der Diskussion als Joker einsetzt, dass man immer sagt, hey, dann darf ich ja gar nichts mehr sagen, so, ne, sich so aufspielt. Aber klar, wenn die andere Person noch nicht mal mit dir streitet, sondern noch ohnmächtig da liegt, dann kannst du das als einen Vorwurf an dich als verantwortliche Ärztin nehmen und Vorwürfe machen, wirklich den Spieß umdrehen.
Ich finde, man kann das auch mal daran erkennen, wenn die andere Person, in dem Fall jetzt die Ärztin, sich komplett aus der Verantwortung nimmt.
Ja.
Und einfach wirklich dieses Gefühl im Raum entstehen lässt, die Patientin alleine ist jetzt dafür verantwortlich, was in dieser Situation passiert. Dabei macht die Ärztin die Behandlung. Und das geht ja gar nicht. Und dann weiß man schon, das ist ein Shitmove. Ich habe das auch schon mit einer Ärztin erlebt, dass ich zusammengebrochen bin und mir wurde dafür die Schuld gegeben, dass ich jetzt zusammenbreche. Man wusste damals auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich einen Herzfehler habe. Aber das hatte damit zu tun. Und sie hat mich so zur Sau gemacht, was ich für ein Sensibelchen bin und dass ich jetzt hier dass die Leute draußen warten, dass hier viel Stress ist, dass sie jetzt keine Zeit dafür hat. Und das war so dermaßen unsensibel in dem Moment, dass ich auch nie wieder dahin gegangen bin. Da war ich nur einmal in meinem ganzen Leben.
Ich kann das gerade gar nicht fassen, dass das auch kein Einzelfall ist, sondern dass auch das eine Erfahrung ist, die man teilen kann.
Ja, ich glaube, es gibt ja sehr, sehr viele gute Erfahrungen
ja,
auch.
Ja, klar.
Ne?
Ey, aber das machen wir doch sowieso in der Folge jetzt auch als grundsätzliches Ding, das wir vorne wegschieben. Niemand kriegt hier als gesamte Berufsgruppe oder dass alle, die als Patientinnen und Patienten und so zum Arzt gehen, dass irgendwo Vorwürfe pauschal im Raum hängen. Das ist ja klar. Guck mal, auch das muss ich jetzt vorne wegschieben, weil mich das gerade so zum Nachdenken bringt. Das soll jetzt, was ich jetzt sage, keine Verteidigung einer solchen Ärztin sein. Mhm. Auf mich wirkt es wie eine totale Überforderung und dann wie so eine Übersprungshandlung, wie mit der Szene, die ich da erzählt habe, was ich als Kind mit 4 oder 5 Jahren gemacht habe, plötzlich einfach was völlig Irrationales. Du erschrickst, weil jemand ohnmächtig wird, den du gerade behandelst. Die Verantwortung liegt also zu 100% bei dir. Du kannst damit gar nicht umgehen, weil du, egal wie gut du fachlich bist, menschlich offensichtlich nicht reif dafür bist, das hier gerade zu handeln. Also schiebst du die Verantwortung zu jemandem rüber, der nun abwiegt. Also geht das überhaupt, dass man sich abhalten kann von einer Ohnmacht? Ich wüsste
nicht. Ich glaube
nicht,
ja. Nee. Und es kann ja viele Gründe haben. Jetzt zum Beispiel bei ihr mit der Zahnbehandlung. Das hat einen ganz starken Zusammenhang. Zähne und Kreislauf. Dann auch, welches Medikament du gespritzt bekommst. Das sind ja ganz viele Dinge, die dazu führen können, dass du ohnmächtig wirst.
Na klar.
Aber deswegen finde ich es gut, dass wir das jetzt mal als Shit-Move der Woche genommen haben.
Ja.
Weil ich glaube, viele kennen solche Situationen in Praxen, dass sowas auch mal passieren kann. Es gibt natürlich viele Gegenbeispiele, aber man fragt sich dann schon in dem Moment. Ich habe mich früher gefragt, bin ich jetzt zu sensibel? Also, sorry,
Wahnsinn,
dass ich hier zusammenbreche, aber.
Hast du dich das echt gefragt?
Ja, klar. Ich habe mich das früher immer gefragt. Ich habe immer die Schuld bei mir gesucht. Und dann habe ich mich fertig gemacht, dass ich zusammenbreche. Ich habe richtig Selbsthass deswegen gehabt.
Boah.
Ich habe ganz lange dafür gebraucht, um zu verstehen, da kann ich gerade selber gar nicht so viel machen.
Hast du denn damals den gleichen Schluss daraus gezogen, den ich hier dann auch nochmal wirklich bestärken würde? Sie macht das einzig Richtige, was man machen kann. Da nicht mehr hingehen. Weil was willst du darüber hinaus jetzt noch für Tipps geben und anwenden? Wenn du gerade ohnmächtig wurdest, da gibt es keine Tipps.
Ja.
Einfach nicht mehr hingehen.
Ja, genau. Ich bin da einfach nicht hingegangen. Und ich habe ganz tolle andere Beispiele gehabt. Ich habe dann eine Ärztin gehabt, die ganz anders mit mir umgegangen ist.
Ja.
Und da habe ich richtig gemerkt, wie wichtig sowas ist, dass du einen Menschen hast, der auch bei sich selbst die Verantwortung sieht und dir auch ganz viel Verantwortung mitgeben kann, wie du eine Situation besser handeln kannst.
Ja, wir sind gerade schon beim zentralen Wort des Themas Verantwortung.
Das Thema.
Patience. Also eigentlich wollte ich ja eher das Thema heute machen, Matthias, ne?
Witz, ich hatte nichts dagegen. Stell mich hier nicht falsch dar. Nein, du wolltest es schon lange. Ich habe immer gedacht, boah, das ist, glaube ich, eine der rechercheintensivsten Arbeiten dann, aber.
Nee, mir ging es nämlich gar nicht. Also ich hatte Matthias das Thema vorgeschlagen und er hat gemeint, Mensch, das schaffen wir doch gar nicht vor der Show. Das ist so rechercheintensiv. Und mir geht es heute gar nicht darum, irgendwelche Fakten zu bringen oder irgendwas zu recherchieren, sondern um was komplett Simples.
Mhm.
Wie gehen wir eigentlich mit Krankheit um?
Ja, und das ist ja simpel. Also, stimmt eigentlich. Komm, das gehen wir ganz schnell hinter uns.
Nein, also ich versuche es zu erklären, warum mir die Folge wichtig ist. Das ging vor 2 Jahren los. Und ich habe irgendwann mal so eine Instagram-Story gemacht, da habe ich dann auch vom Herz erzählt, auch im Podcast schon manchmal. Ich habe richtig krasse Geschichten zugeschickt bekommen von Menschen, die echt was mitgemacht haben. Unter anderem zum Beispiel von einer Mama, deren Kind eine Herztransplantation hinter sich hatte. Und sie war so stark und so klar und sie hat mich so mitgenommen, also positiv. Also wenn sie mir die Sprachnachrichten geschickt hat oder irgendwas mir erzählt hat, ich hing an ihren Lippen. Ich war total begeistert, wie sie durchs Leben geht, wie sie die Dinge sieht. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, dass die Menschen, die ordentlich was mitmachen, weil sie selber eine Krankheit haben oder halt was in der Familie passiert, von denen können wir doch am meisten lernen. Von denen können wir doch am meisten für unser Leben mitnehmen. Und es ist doch viel spannender, von diesen Menschen eine ganze Menge zu hören und auch nochmal einen neuen Zugang zu Krankheit zu finden und nicht das, was wir aktuell in der Gesellschaft haben. In der Gesellschaft ist es oft so, wie ich es auch in der Werbebranche erlebt habe. Man will jung sein, fit sein, gesund sein und alles, was ein bisschen krank und gebrechlich und anders ist, damit will man eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und ich finde das falsch.
Man merkt es auch daran, was du gerade sagst, also im Beruf, in der Karriere wird es häufig verdrängt als Thema, redet man nicht so gerne drüber. Sollte man, das haben wir ja auch schon mal thematisiert, sollte man auch teilweise gar nicht drüber reden, weil es gegen dich verwendet werden kann.
Ja.
Und dann im Rentenalter, du hast den Beruf hinter dir, ist es, als wäre das jetzt so ein Dammbruch, endlich darfst du drüber reden und dann redest du über nichts anderes mehr. Das ist das Klischee. Rentner, die sich treffen, fangen direkt an mit na, neue Hüfte und so. Es geht nur um die Gebrechen und die Krankheiten. Und dazu haben wir ein Interview, das kommt auch in die Shownotes, könnt ihr euch durchlesen, weil es um genau diese Frage ging. Warum gibt es manche Menschen, die da so viel drüber reden, fast nur darüber reden? Und ich glaube nicht nur, dass es damit zu tun hat, dass du endlich darfst, weil du nicht mehr arbeiten musst und es verdrängen musst, sondern da sind auch noch so andere Begründungen, die ich fast schon niedlich an unserer Spezies finde, weil es um Verbindung zu anderen Menschen geht. Du trägst ja in dir so eine Spannung, genau die, über die wir heute reden wollen. Wie gehst du mit einer Krankheit, mit deinen eigenen Sorgen in erster Linie um? Mache ich mir zu viele Sorgen oder mache ich mir zu wenige Sorgen? Und mit jemand anderem darüber zu reden und es zu thematisieren, nimmt schon ein bisschen von dieser Spannung weg, weil dir jemand anderes sagen wird, hör mal, du machst dir zu wenig Sorgen, geh und lass es checken. Oder weil dir jemand sagt, du machst dir zu viele Sorgen, das ist nicht so schlimm. Also natürlich kann die Person, die dir sowas sagt, in beiden Fällen völlig falsch liegen, aber schon die Tatsache, dass du nicht alleine dieses Gefühl trägst, sondern es mit jemandem teilst, das macht so einen Riesenunterschied.
Ja, wir haben von euch so viele Sprachnachrichten zu diesem Thema bekommen. Wir schaffen es ja nie, alle reinzumachen.
Ja.
Aber diesmal ist es wirklich extrem. Wir hatten vor allem viele frustrierte Nachrichten. Das hatten wir bei keinem Thema bisher, so wie hier.
Ja.
Es waren sehr lange Nachrichten, Menschen, die von schrecklichen Geschichten erzählt haben, was ihnen im Gesundheitssystem widerfahren ist.
Mhm.
Es gab aber auch Nachrichten, die nochmal so ein Umdenken schaffen. Und eine davon spiele ich jetzt mal ein.
Mhm.
Mir hat persönlich geholfen, vor 18 Jahren die Ausbildung zur Physiotherapeutin, denn dort geht man auch im Fach Psychologie das Thema an, Krankheit.
Kurze Anmerkung, sie meint Gesundheit.
Was heißt das eigentlich für dich? Und vor und noch zu Beginn der Ausbildung bedeutete es für mich, das hundertprozentige Abwesendsein von Problemen, Schwierigkeiten und Krankheiten. Also, dass alle Systeme im Körper zu 100% funktionieren. Da sagte die Lehrerin nur, das ist ja furchtbar, weil dann ist ja jede Kleinigkeit ein Drama für dich, wenn mal was nicht funktioniert. Und das hat mir sehr viel Erleuchtung gebracht, denn so war es letztendlich auch. Diese Ausbildung hat mir geholfen, den Körper einfach ganz anders zu verstehen, denn der kämpft den ganzen Tag fortwährend damit, alle Systeme im Gleichgewicht zu haben. Die ganzen Umwelteinflüsse sorgen dafür, dass alles permanent geschubst wird, und zwar ins Ungleichgewicht. Und der Körper ist so fantastisch, der kann immer sofort reagieren und das alles wieder ins Gleichgewicht bringen. Das kostet ihn aber auch unheimlich viel Energie, und das kann der. Wenn wir ihn gut behandeln, dann kann er das umso besser. Somit wurde für mich aber auch das Kranksein was völlig anderes, denn ich hatte zur Corona-Zeit, die ja eh eine belastende Zeit war, eine Schultersprengung, und das ist für meinen Beruf als sportliche Trainerin einfach ganz schlimm gewesen in der Selbstständigkeit. Aber mir hat das von damals sehr geholfen, und ich habe Vertrauen in meinen Körper gehabt und unheimlich viel Zuversicht, dass das alles zu schaffen ist und dass der Körper sich wieder aufbaut. Und es hat mir auch Geduld gegeben, nicht unvernünftig zu sein und zu viel zu machen.
Ich finde die Sprachnachricht so gut, weil sie, ich habe bei diesem Thema Krankheit immer das Problem, dass das so eine Lagerbildung ist.
Ja, ja.
Man gehört sofort zu den Kranken oder man ist kerngesund.
Und das nicht nur in diesem Bereich. Ich glaube, in allem, was mit dem Thema zu tun hat, im weiteren Sinne, im Alltag, in den Systemen, überall sind die Emotionen und Empfindlichkeiten extrem hoch, genau aus dem Grund, weil man in entweder oder denkt, in ganz oder gar nicht. Du bist gesund oder krank, du machst deinen Job toll oder du machst ihn beschissen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel eine Nachricht nur schriftlich bekommen und gefragt, ob ich sie anonym dann zitieren darf. Die ist direkt so gewesen, als wir die Story dazu gemacht haben. In das Thema mische ich mich nie wieder ein. Ich hatte mal eine Freundin, die in der Pflege gearbeitet hat und jeden Tag am Boden zerstört darüber war, was alles falsch läuft und was sie ändern würde. Dann habe ich einmal gesagt, dass ich ihr Recht gebe und wünschte, es wäre anders und habe mehr oder weniger nur wiederholt, was sie immer wieder erzählt hat. Und dann hat sie mich abgesaut, steht hier, abgesaut, wie sehr es sie ankotzt, dass alle über die Pflege sprechen, die überhaupt keine Ahnung und noch nie gearbeitet haben dort. Und ich höre mir die Folge von euch dann an, aber still und klammheimlich. Und tatsächlich ist das nicht die einzige Reaktion dieser Art. So eine Vorsicht, wie wir darüber, ob wir darüber überhaupt reden wollen und wie. Selbst meine Schwester, die ich gleich auch zitieren will, hatte als erste Reaktion, boah, und ich meine, die hat ja, nur für alle, die das vielleicht aus früheren Folgen nicht wissen, die hat diese Erbkrankheit CF, Mukoviszidose, das spielt dann eine Rolle auch bei der Nachricht, die sie geschickt hat. Die hat ihr gesamtes Leben Erfahrung mit Krankenhäusern, auch in verschiedenen Ländern, mit Ärzten, mit dem Gesundheitssystem, mit allem. Und sogar sie hat mir dann auch von solchen Erfahrungen erzählt, dass sie mal was wirklich völlig zu Recht benannt und kritisiert hat und es so heftige und emotionale Gegenreaktionen darauf gab. Also ich glaube, Quintessenz, man kann mit vielen Aspekten dieses Themas so umgehen, dass sie ein reines Pulverfass sind. Und deswegen finde ich ihre Sprachnachricht, die wir da vorhin gehört haben, so gut, weil sie genau das jetzt erstmal so ausräumt und sagt, weißt du, wir müssen das nicht in Extremen denken. Du musst nicht in Extremen, es gibt nur ganz krank oder nur ganz gesund. Und nur einen komplett falschen Umgang mit allem und totales Systemversagen oder du bist ein Gott in Weiß und machst das alles fantastisch. Wir reden hier über Menschen, die nun mal Fehler machen, aber auch über Systeme, in denen Fehler vorprogrammiert sind. Und da gibt's natürlich hier und da konstruktive Ideen, wie man das beheben könnte oder besser machen könnte zumindest.
Konstruktiv ist genau ein Wort, was beim Thema Krankheit selten fällt.
Mhm.
Das ist mir jetzt auch bei den Sprachnachrichten aufgefallen. Viele haben, ja, waren frustriert und wussten einfach nicht mehr weiter, weil sie irgendeine Krankheit haben oder weil gerade falsche Diagnosen gestellt worden sind.
Hm.
Ich könnte euch Geschichten erzählen, die mir passiert sind. Matthias, du und ich, wir kennen einige Leute, wo wir sagen, boah, da ist so viel schief gelaufen.
Ja.
Das hat den einen oder anderen fast das Leben gekostet.
Mhm.
Was ich aber über die Jahre jetzt hinweg gelernt habe, ist, dass man versuchen muss, konstruktiv bei diesem Thema dabei zu bleiben, weil es auch deine Überlebenschance erhöht.
Ja.
Das klingt total hart.
Ist aber wirklich so, ja.
Deine Schwester, Matthias, ist für mich so ein lebendes Beispiel.
Soll ich hier einfach mal vorlesen, was sie geschickt hat?
Ja.
Weil sie nämlich auch am Ende auf einen Vorschlag endet. Pass auf, sie schreibt, im Vergleich zu anderen Ländern sollten wir uns wahrscheinlich nicht beschweren. Ich lag schon in Spanien im Krankenhaus, auf Intensiv- und auf Normalstation und ich habe mich ins deutsche Krankenhaus zurückgesehnt. Aber natürlich gibt's auch hier Kritik. Als chronisch Kranke habe ich seit meiner Geburt mit vielen Ärzten, Praxen, Kliniken und Pflegepersonal zu tun. Und je mehr Krankheiten dazukommen, desto mehr Wissen habe ich. Hier eine Anmerkung. Mukoviszidose, was sie hat, ist so eine Krankheit, die häufig weitere Krankheiten im Laufe eines Lebens mit sich bringt. Teilweise durch Medikamente, dass die dann als Nebenwirkungen mit ausgelöst werden. Also sie wurde nicht mit Diabetes geboren, irgendwann kam das dazu. Jetzt frisch, letztes Jahr die Nierentransplantation, neue Niere, hat alles dann neue Konsequenzen, dass sie Immunsuppressiva nehmen muss und so. Also deshalb formuliert sie das so. Hier liegt ein enormes Problem, leider. Ich habe oft mehr Ahnung als die Ärzte, noch dazu ein sehr gutes Körpergefühl. Ich weiß oft, was mir fehlt und was ich brauche und damit können viele Ärzte überhaupt nicht umgehen. Sie untersuchen völlig unnötiges Zeug, stellen falsche Diagnosen. Jetzt zuletzt sollte ich eine Gallengangentzündung haben, tatsächlich war es Influenza mit Lungenentzündung. Und sowas passiert mir immer wieder. Schon als Baby wurde ich im Bauchraum zweimal operiert, weil in der ersten OP das Falsche operiert wurde. Bei Medikamenten im Krankenhaus passieren immer wieder Fehler. Ich bekomme die falschen Medikamente, auch schon mal die Infusion von der Bettnachbarin. Es fehlen Medikamente oder Immunsuppressiva, die bis zur Einnahme lichtgeschützt sein müssten. Die wurden mir dann geöffnet, auf den Nachttisch gelegt und das natürlich zur falschen Uhrzeit, obwohl Immunsuppressiva strikt alle 12 Stunden genommen werden müssen. Viele solcher Beispiele könnte ich erzählen. Jetzt kommt dieser Ausblick, den sie formuliert. Ich würde mir wünschen, dass gerade uns chronisch Kranken, die wir oftmals in unserem Bereich mehr Erfahrung als das Pflegepersonal und die Ärzte haben, mehr geglaubt und vertraut wird. Ich würde meine privaten Medikamente stationär nehmen. Es wird aber darauf bestanden, dass ich die der Klinik nehmen soll. Und oftmals tue ich das dann nicht und nehme meine eigenen, vor allem wenn ich sehe, wie unhygienisch die zu mir gelangen. Mit der Hand angefasst, die vorher an der Türklinke war und dann auf den unsauberen Nachttisch gelegt. Das würde nicht nur medizinisch vieles erleichtern, sondern auch das Personal extrem entlasten, wenn den Patienten, wie uns, die über 40 oder 50 Jahre Erfahrung haben, mehr vertraut würde. Denn oft muss das Pflegepersonal 6-mal hin und her rennen, bis ich alle Medikamente vollständig und korrekt habe. Und zugleich wird dann viel berichtet, wie überlastet und unterbesetzt das Personal ist. Das stimmt auch, gar keine Frage. Vieles davon ist leider selbstproduziertes Leid und wäre vermeidbar. Mehr auf Patienten hören, gerade auf Erfahrene, würde vor allem im stationären Bereich enorm Ressourcen sparen, da bin ich mir sicher.
Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht die ein oder andere Person zu Hause zusammenzuckt und sich denkt, weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich eher dem chronisch kranken Patienten oder der Patientin zuhören sollte, als dem behandelnden Arzt.
Oder dem Pflegepersonal, das ist ja auch ein Aspekt.
Genau.
Den Sie sagen. Ja, aber genau das meinte ich vorhin mit diesem ganz oder gar nicht. Das heißt ja nicht, dass deswegen jemand in der Lage meiner Schwester 100%ig alleinige Verantwortung für die Behandlung trägt. Das ja nun auch wieder nicht. Es ist ja was dazwischen. Es geht um Dialog, es geht um Vertrauen. Passt auf, wenn ihr da zusammenzuckt, wenn ihr denkt, boah, das ist zu viel gefordert und das ist unrealistisch, versetzt euch in folgende Lage. Wenn man Mukoviszidose hat, dann hat man das ja sein ganzes Leben. Und sobald man anfängt zu denken, versteht man, dass man das hat und dass das das Wort dafür ist und was das alles für den Alltag bedeutet und so. Und, dass das eine Erbkrankheit ist, jeder Mensch, der hat die von Geburt an. Meine Schwester ist immer mal wieder bei neuen Ärztinnen und Ärzten und kriegt dann da gelegentlich die Frage, ah, ich sehe in Ihrer Akte, Sie haben Mukoviszidose, wie lange haben Sie das schon?
Ja, das sagt dann was aus, ja.
Ja, dann hast du doch sofort ein Gefühl dafür, in was für Händen du gerade bist. Das ist so ähnlich, als wenn du fährst ein Elektroauto, gehst damit zu einem Mechaniker und der fragt dich, tankt das Diesel oder bleifreies Benzin? Dann weißt du doch sofort, oh nee, sie machen mein Auto nicht auf, ich fahre woanders hin damit. Dieses Gefühl.
Ja.
Und dass das Teil der Realität von chronisch Kranken ist, von Leuten, die sich über Jahre und Jahrzehnte mit ihrem eigenen Zustand super gut auskennen müssen. Das ist, glaube ich, der Appell, der da drin steckt. Das kann man akzeptieren, ohne deshalb gleich zu sagen, so, ja, dann habe ich ja gar nichts mehr in der Hand, dann tue ich ja nur noch, was mir ein Patient sagt. Kein Entweder-Oder, was ja, dazwischen.
Ich finde das auch total richtig. Ich habe von deiner Schwester eine Sache gelernt, die mich echt beeindruckt hat. Über die Jahre kriegt man ja viele Situationen mit. Mhm. Jetzt auch, als die Nierentransplantation war, das war eine echt enge Nummer. Mhm. Man wusste nicht, wird sie das überleben, weil das alles sehr schnell und sehr kurzfristig ablief. Mhm. Und dann ist sie zu diversen Ärzten und dann weiß ich noch, wir hatten so ein Gespräch, wo ich gesagt habe, bist du dir wirklich sicher, dass du dem nicht vertrauen solltest, was der dir sagt und welche Entscheidung sie hat. Und sie war gar nicht emotional und sehr klar und sehr strukturiert und hat mir erklärt, warum diese Entscheidung, die sie jetzt trifft, die richtige ist. Mhm. Ich habe da so viel drüber nachgedacht, weil eigentlich in der Situation, in der sie war, müsste man wahnsinnig emotional sein und voller Ängste. Und sie ist das nicht. Sie hat eine Klarheit. Und ich glaube, das hat sie als Überlebensmodus, weil sie genau weiß, wenn sie jetzt zu emotional ist, wenn sie die ganze Zeit sich nur mit ihren Emotionen beschäftigt, dann wird sie nicht die wichtigen Entscheidungen treffen können, die sie treffen muss. Und das kann sie nur, wenn sie absolute Klarheit hat und genau einschätzen kann, welche Person ist jetzt kompetent, wer nicht, was brauche ich hier genau. Und das ist ganz spannend, das bei ihr zu beobachten. Und ich finde, das ist etwas, das können wir uns alle von ihr abschauen.
Es ist auf jeden Fall eine Priorisierung der Momente. Für den Moment der Entscheidung schafft sie es, die Emotionen und die Ängste auf Seite zu stellen, weil sie ja grundsätzlich schon hat.
Ja, genau. Ja. Ich habe noch eine weitere Sprachnachricht.
Ich selber leide seit über 18 Jahren an Migräne mit Aura. Und was ich so gelernt habe, was sehr wichtig ist, ist einmal Wissen. Mein Wissen über meine eigene Krankheit. Da kann man eigentlich nie genug drüber lernen und erfahren. Dazu gehört für mich auch, ja, sich selber beobachten, wahrnehmen, reflektieren. Speziell im Fall von Migräne hilft immer ein Migränetagebuch, dass man wirklich guckt, wie reagiert man auf was und dann mit den Themen auch ernst genommen wird. Was so das zweite große Thema ist, also ernst genommen werden und Verständnis, dass man sich selber erstmal ernst nimmt und auch Verständnis für sich hat, für seine Situation, dass man auch eventuell durch seine Krankheit eingeschränkt ist und das halt auch akzeptiert. Genauso aber auch Verständnis und ernst genommen werden vom eigenen Umfeld, also von Freunden, Freundinnen, Familie, Partnerinnen und Partnern. Das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich weiß nicht, ob ihr sie vermutlich kennt, Malte Zierden und Fia Quantius, die ja ein Video online gestellt hatten über die Migräneattacke von Fia, die seitdem ja Aufklärungsarbeit über die Krankheit macht. Durch das Video, ich habe so geheult, ich habe es mir 10-mal angeschaut, aber da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig es auch ist, einen Partner zu haben oder eine Partnerin an seiner Seite, die dich auch mit dieser Krankheit akzeptiert und die dich da unterstützt und die das nicht als Bürde sieht oder dir dafür die Schuld gibt, sondern sich damit auch wirklich befasst, weil es ist halt einfach ein Teil von dir, den du nicht wegzaubern kannst. Und Migräne ist scheiße oder auch gerade so, bei mir ist es nicht chronisch, aber es beeinträchtigt meinen Alltag sehr. Und gerade da ist es wichtig, Leute an der Seite zu haben, die, ja, einfach Verständnis dafür haben. Man darf sich ruhig darüber ärgern, dass schon wieder was abgesagt wird oder man nicht da sein kann, aber ja, dass halt trotzdem einfach Verständnis da ist. Danke für eure Arbeit und ganz liebe Grüße von Antonia aus Köln.
Das sind gleich zwei super gute Punkte, die sie da anspricht, dass du andere Menschen brauchst, die dir helfen, die für dich da sind, die dich verstehen. Aber ich will auf den davor nochmal zurück, weil der sich auch an das so anschließt, worüber wir davor gesprochen haben, das Wissen, dein eigenes Wissen,
ja,
das ja mit der Zeit, wenn du was hast, entweder automatisch kommt oder eben, wenn du etwas nur, ja, oder etwas akut hast und du dich wirklich verantwortungsvoll in die Recherche, in die Wissensaneignung begibst. Es gibt doch dieses Klischee, dass ein Arzt, eine Ärztin das von dir total scheiße finden kann. Ist auch sicherlich berechtigt als Erfahrung in der Praxis, wenn Leute kommen und es vermeintlich besser wissen und sich selber schon alleine diagnostizieren. Ne? Diese Perspektive kann ich nachvollziehen, kann ich mir vorstellen, dass es super anstrengend ist.
Die kann ich auch nachvollziehen.
Erstmal dagegen anzuarbeiten.
Ja.
Aber auch hier wieder kein Entweder-Oder. Es gibt ein intelligentes Dazwischen. Du hast doch einen befreundeten Arzt, der sogar sich das wünscht, dass Leute mit Verantwortung übernehmen und mit Wissen aneignen.
Alle,
oder?
Bisher, mit denen ich zu tun habe.
Ja.
Das ist total faszinierend. Also das ist auch etwas, was ich über die Jahre gelernt habe. Dass es wichtig ist, dass ich mitmache.
Mhm.
Dass ich weiß, an was leide ich, was ist das, was beinhaltet das gesamte Thema. Und dass ich gut einschätzen kann, ob ich folgende Behandlung möchte oder nicht. Und der Freund, von dem du sprichst, der ist zum Beispiel Kardiologe in einem Krankenhaus.
Mhm.
Und er meinte mal zu mir, das Schlimmste, was er über die Jahre so miterlebt, da gibt es so eine Kluft zwischen Menschen, die wissen, Verantwortung zu übernehmen und setzen sich selbst mit ihrer eigenen Krankheit auseinander und können dann wirklich in einen Dialog mit dem behandelnden Arzt eintreten.
Ja.
Und dann gibt es aber diejenigen, die wollen sich gar nicht damit beschäftigen. Die schieben das komplett beiseite, lassen die komplette Verantwortung beim Arzt, haben selber gar keine Ahnung, was bedeutet folgende Diagnose, was ist das dann weiterführend und warten einfach nur darauf, dass der Arzt die nächste Entscheidung trifft.
Ja.
Und dass man da schon sehr gut sehen kann, welche Gruppe hat eine höhere Überlebenschance langfristig. Dass diejenigen, die Verantwortung mit übernehmen,
ja,
sich damit auseinandersetzen, dass da vieles sehr viel schneller vorangeht.
Genau. Aber dafür muss man eben auch an Leute geraten, die dich diese Verantwortung tragen lassen. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, stimmt. Ist es auch nicht.
Du hast mir doch jetzt auch von einer Freundin erzählt, die beim Arzt eine Diagnose gehört hat. Sie hatte Zweifel dran.
Ja, und der Arzt meinte, das ist Folgendes. Punkt.
Genau.
Und dann hatten wir miteinander gesprochen, da habe ich gesagt, weiß ich nicht, ja, wenn der Arzt schon so ist, dass er Punkt sagt, ist das eigentlich eine Red Flag.
Ja.
Und vielleicht gehst du mal zu einem Spezialisten. Und dann ist sie zum Spezialisten hingegangen und es hat sich herausgestellt, sie hatte recht.
Die Diagnose, die der Punktarzt ausgestellt hat, war sogar ausgeschlossen.
Ja, aber das ist das, was ich meine. Man kriegt irgendwann mal im Laufe der Zeit für sich selbst,
ja,
eine Kompetenz, andere einzuschätzen. Also ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, welche Art von Ärzten, Ärztinnen brauche ich? Wie kann ich mit denen zusammen reden?
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Shit-Move-Kompetenz da wirklich in so einem Kontext helfen kann. Selbst wenn du, in meinem Fall, ich habe nicht die Erfahrung, wie du mit dem Herzen eine Geschichte schon zu haben oder wie meine Schwester ihr ganzes Leben. Ich bin sehr selten bei Ärzten. Ich habe echt das Glück, es kaum zu brauchen in meinem Leben.
Ja.
Aber natürlich würde ich auch sofort hellhörig werden, wenn ich bei jemandem bin, wo ich das Gefühl habe, okay, die Kommunikation ist richtig beschissen. Hier ist so viel Ego im Spiel.
Das merkt man schnell, finde ich.
Ja.
Man muss halt aufpassen, dass man nicht ungewollt zu einem Spielball wird.
Genau.
Und das ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel im Krankenhaus Ärzte sind, die Bock haben, jemanden als Spielball zu benutzen. Das ist es ja nicht.
Sehr selten.
Es hat ja was mit Stress zu tun auch. Mhm. Es sind viele Menschen da. Man muss auch irgendwie schauen, dass man wirklich klar macht, hey, ich brauche Hilfe.
Mhm.
Und wenn das nicht gelingt, kann man sehr schnell zu einem Spielball werden, dass die Leute sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht gehen sie dahin oder machen sie das oder dies oder jenes. Und dann steht man da und man ist komplett lost. Und ich kenne das. Leute, ich kenne das so gut. So ging es mir damals mit meiner Diagnose, als dann klar war, ich habe was mit dem Herzen. Ich hatte ja nicht am Anfang super Ärzte. Das war ja am Anfang ganz schwierig. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehen sollte, weil ich war ein bisschen ein Spielball. Bis ich dann irgendwann mal da gesessen habe und mir gedacht habe, ey, eigentlich ist es doch so wie eine Agentur. Und ich habe so dieses ganze System von Agentur, wann kommst du nach oben und wann nicht, habe ich auf Krankenhäuser, Ärzte, habe ich komplett übertragen.
Hast eine Herzfehlerkarriere gemacht.
Ja, absolut. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss eigentlich anders mit denen reden. Ich brauche selber eine Kompetenz. Ich muss auch anders erklären, was los ist.
Ja.
Ich kann ja nicht immer so da sitzen und einfach mit den Schultern zucken. Ich meine, stell dir mal vor, du bist so im Job oder so, ja? Du bist absolut links liegen gelassen.
Ja, stimmt.
Und dann hat sich alles verändert. Ich habe wirklich extrem gute, ich bin so dankbar, ich habe die besten Ärzte der Welt. Ich liebe sie über alles. Die sind witzig, die sind kompetent, die sind...
Das witzig noch vor kompetent kommt, das ist so gut.
Ja, für mich ist es witzig, wichtig.
Für mich auch. Es ist auch wirklich sehr wichtig, menschlich, ob es funktioniert, ob ein Humor da ist. Womit ich nicht den Umkehrschluss jetzt gerade ausdrücken will, dass jemand, der keine Witze macht, dann ein schlechter Arzt sein muss. Aber das ist doch total zentral, wissen wir alle, dass der Umgang miteinander unglaublich ins Gewicht fällt bei einem Erfolg der Behandlung.
Ja.
Und dir ist Humor nun mal wichtig. Wer mir auch.
Ich habe zum Beispiel meinen Kardiologe, als ich mal so eine sehr schwere Phase hatte, wir haben immer Witze miteinander gemacht, aber der hat mir sehr geholfen. Und irgendwann mal hat er gemerkt, ich mache keinen Witz mehr. Und dann hat er mich an einem Sonntag angerufen.
Hat dir einen Witz erzählt.
So ungefähr. Und wollte nur sicher gehen, ob es mir gut geht.
Ja.
Und einfach nur diese Geste, oder auch damals bei meiner Hausärztin, also das muss man sich ja mal vorstellen, dass die sowas überhaupt machen. Ich bin Kassenpatientin. Mhm. Ich bringe denen gar nichts. Aber einfach diese menschliche Komponente, die dann da ist, dass man einfach merkt, da ist viel mehr da, als einfach nur Patient sein.
Mhm.
Das finde ich so wichtig.
Ja. Ey, bevor wir zur nächsten Sprachnachricht kommen, ich will dich jetzt was genau fragen, weil du das gerade so dargestellt hast mit einer Karriere, ne?
Ja, ich brauche einfach nur ein symbolisches Bild.
Ich habe es sehr gut verstanden. Aber ich bin auch über eine Formulierung gestolpert, die total parallel ist zu diesem Karrierebild. Im Ärzteblatt, da gab es einen Artikel zur Eigenverantwortung. Genau zu dem, worüber wir bisher jetzt sehr schwerpunktmäßig gesprochen haben. Und diese Formulierung war, früher der Hippokratische Eid, der hat eine Sache an erster Stelle gesetzt. Das Wohlergehen des Patienten.
Mhm.
Und jetzt ist es halt die Eigenverantwortung, die Mitbestimmung. Das ist an erster Stelle. Und dann steht in diesem Ärzteblatt-Artikel, die logische Konsequenz, Doppelpunkt, der Patient wird zum Kunden. Ich bin darüber gestolpert. Würdest du den Satz, würdest du die Formulierung so unterschreiben? Ist der Patient dann Kunde, wenn er viel Eigenverantwortung hat?
Vielleicht ja. Du hast ja immer verschiedene Möglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten und du musst dich ja entscheiden, was du nimmst.
Mhm.
Und man weiß ja oft gar nicht, dass man sich entscheiden muss. Also jetzt in meinem Fall war es so, damals ich konnte mich entscheiden, will ich eine Ablation machen oder will ich mit Medikamenten weiter meinen Lebensweg gehen?
Das wurde dir schon als Entscheidung, als Entweder-Oder angetragen, oder? Hast du darauf geantwortet, ja, beides?
Ich habe sogar verschiedene Möglichkeiten von Medikamenten. Also mir wurde ganz viele Wege wurden mir gezeigt.
So ein Menü.
Genau. Und dann war so eine Empfehlung des Hauses. A la carte.
Genau. Die Ablation des Tages.
Ja. Was könnten wir denn da nehmen?
Ja.
Und da brauchst du ja schon eine Kompetenz, um richtig zu entscheiden. Jetzt kannst du aber nicht zu Check24 gehen und irgendwie gucken, was funktioniert.
Das Vergleichsportal. Ey, das wäre wirklich eine richtig gute Werbung. Das zu. Okay, ja, ja.
Aber ich habe das schon gemacht. Ich habe mir Krankenhaus-Rankings reingezogen.
Ja.
Wer ist da so? Wer ist vorne mit dabei? Wer nicht? Wer ist auf was spezialisiert? Das ist ja auch richtig im Business.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, yes, geil, wir sprechen jetzt eine Sprache. Ich bin in der Agentursprache drin. Jetzt kann ich entscheiden.
Okay. Weißt du,
auf einmal wusste ich Bescheid. Ich glaube, ich war ganz Kunde. Ja.
Alles klar. Ja, dann der Vergleich, der rennt bei dir offene Türen ein. Ich hadere immer noch damit. Ich habe immer noch eine grundlegende, also eine richtig existenzielle Unterscheidung zwischen Kunde und Patient. Selbst wenn Eigenverantwortung ganz oben steht. Und zwar das Prinzip der Freiwilligkeit. Unter Kunde verstehe ich, dass du dir was besorgst, weil du halt Bock drauf hast. Und du könntest nicht nur sagen, ich nehme es in Rot, Grün oder Gelb, sondern du könntest auch sagen, ich glaube, ich nehme es gar nicht. Und du hast, das ist der große Unterschied, du hast dann keinen Nachteil als Kunde, wenn du sagst, nee, ich glaube, ich denke noch mal länger drüber nach, ich nehme es nicht. Als Patient hast du den Nachteil, wenn du die Behandlung nicht nimmst, je nachdem, was es ist, geht's halt bergab. Vielleicht rapide, vielleicht jetzt gleich. Und das ist so ein großer Unterschied. Auch das Wort. Ich habe wieder drüber nachgedacht, woher Patient kommt. Ich war nicht sicher, ob es von Pathein gibt's im Griechischen, heißt Leiden. Daher kennen wir Pathos und so, ne? Dieses, die große Leidenschaft. Oder von Patientia, das heißt Geduld. Ich habe nachgeschaut, im Prinzip das Gleiche. Geduld, erleiden, ausdauern, das Leid ertragen und so. Das ist alles eine Wurzel. Das Griechische war zuerst Pathein. Und diese lateinische Geduld, es hat auch dieselbe Wurzel. Du brauchst ja Geduld, um etwas zu erleiden. Und ich finde, das ist nicht der Fokus aufs Wartezimmer, dass du dann nur mal als Patient die Geduld brauchst. Es ist wirklich, das Leid steht für mich im Fokus. Ein Kunde, da steht das Leid sowas von nicht im Fokus. Da ist für mich dann immer noch ein Riesenunterschied.
Ja, da hast du schon recht. Podcast vorbei.
Alles klar.
Oder wir machen die nächste Sprachnachricht.
Machen eine Sprachnachricht, ja.
Da ich mit mehreren Krankheiten gesegnet bin, sowohl körperlich wie auch psychischer Art. Ich habe Epilepsie, Fibromyalgie. Psychisch ist es eine posttraumatische Belastungsstörung, selbstunsichere Persönlichkeitsstörung und ja, chronische Depression. Wie gehe ich damit um? Also die Epilepsie habe ich halt von klein auf, von Geburt an. Depression kämpfe ich seit meiner Jugend mit und Fibromyalgie, da kämpfe ich seit 2011 mit. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich viel mit Mobbing in meinem Leben zu tun hatte. Vor allem in der Schule, was die Epilepsie betrifft. Das war halt zum Beispiel mal, dass ich mir bei einem Anfall, der aber nicht offensichtlich war, weil ich kein typisches Krampfen damals hatte, in die Hose gemacht habe in der Klasse. Und ja, ab da war ich für alle die Bekloppte. Auch ich selber habe eben, weil mir dieses Gefühl gegeben wurde, ich bin komisch, sehr viel gegen all das angekämpft und wollte einfach immer nur normal sein. Und ja, es war ein stetiger Kampf auch mit mir selber. Ich muss dazu sagen, die letzten 5 Jahre, und ich werde jetzt im April 40, die letzten 5 Jahre, ja, ist irgendwie eine gewisse Akzeptanz in mir eingekehrt. Und seitdem ich mit dieser Akzeptanz mit mir umgehe oder, sagen wir mal, mit mir mehr im Reinen bin, ja, geht es mir viel besser. Denn ich kämpfe gegen diese ganzen Krankheiten nicht mehr an. Früher war da immer so ein Gefühl, ich will, dass das weggeht. Ich möchte nicht mehr täglich bis zu 10 Tabletten nehmen. Ja, ich möchte einfach nur gesund und normal sein. Aber naja, auf meine Art bin ich ja irgendwie auch besonders und das ist auch gut so. Und auf jeden Fall geht es mir so viel besser. Das wollte ich im Grunde nur so sagen. Danke euch.
Ich finde, sie hat so ein Schlagwort gesagt. Das ist die Akzeptanz.
Ja.
Und das höre ich von ganz vielen Menschen, dass irgendwann mal so der Punkt kommt, wo man das akzeptiert und sagt, die Sache ist jetzt so, wie sie ist. Und was soll ich daran noch ändern? Und damit dann einen Umgang findet. Das ist immer so leicht gesagt, ne, mit der Akzeptanz. Aber wenn man ihr jetzt auch zuhört, sie sagt ja auch, erst seit 5 Jahren kommt so langsam dieser Punkt und ihr geht's jetzt erst besser damit.
Es ist eine der schwersten Sachen überhaupt für alles Mögliche. Alles, was uns unangenehm ist, muss ja nicht mal aus dem Bereich Krankheit sein. Da ist es zu akzeptieren und den Kampf dagegen dann auf eine völlig andere Weise zu führen. Vielleicht sogar ist die Formulierung jetzt, die ich dann wähle, falsch. Den Kampf dagegen. Vielleicht wird es was ganz anderes. Eine Transformation. Ja, das, ich glaube echt, das gehört zu den schwierigsten Aufgaben überhaupt.
Und ich glaube, dass sie so lange damit kämpfen musste, dass eine Akzeptanz da ist, wird vermutlich auch ganz viel damit zu tun gehabt haben, dass sie nicht die richtigen Menschen um sich herum hatte.
Ja.
Alleine, was sie so erzählt mit der Schule, was da passiert ist, wie die Klasse darauf reagiert hat. Ich habe noch eine Sprachnachricht. Von ihr hatten wir auch schon mal eine drin im Abspann, als es um eine Nahtoderfahrung ging.
Ich erinnere mich.
Und sie hat jetzt nochmal eine Sprachnachricht zu diesem Thema geschickt, die ich auch sehr, sehr passend jetzt zu dem finde, wenn es darum geht, hat man die richtigen Menschen um sich herum.
Okay.
Bei dem Thema muss ich immer dran denken, dass Menschen den Unterschied machen. Als ich so krank wurde, waren es die Menschen, die mich meine Trauerphasen durchleben haben lassen. Die wichtigsten. Also Trauer über meinen Körper, über die Erkrankung, Wut, Angst, gelähmt sein innerlich, nicht akzeptieren wollen. All das haben die Menschen es mir leichter gemacht, die das mir erlaubt haben, dass ich jammern durfte und dass ich einfach auch mal nicht so fröhlich, happy funktioniert habe, wie sonst auch immer. Und dann gab es noch die andere Seite der Menschen, die ich ganz gerne Schuld- und Sinnsucher nenne. Die haben es mir super schwer gemacht. Und ich glaube, das geht allen so, die eine schwere Erkrankung haben und eine schwere Diagnose haben. Es ist einfach nicht okay, wenn Menschen immer noch den Sinn in einer Sache suchen. Oder wenn sie dann fragen, wer ist denn schuld? Und was hast du gemacht, dass es dir jetzt so geht? Oder ach, all diese ganzen dummen Sätze, die man so hört. Diesen Menschen möchte ich echt gern sagen, bleibt weg, geht weg, lasst uns Kranke in Ruhe. Wir haben echt genug damit zu tun, eine Akzeptanz zu finden zu der Situation, zu dem Körper, den wir jetzt haben, zu den Einschränkungen, die wir jetzt haben. Also Menschen machen einfach den Unterschied.
Boah, ich kann mich noch daran erinnern, als wir beide uns kennengelernt haben, in der ersten Zeit, da gab es eine Person, die war nicht mal, ihr wart nicht befreundet, ihr beide, aber die war so im größeren Umfeld beruflich eine Freundin einer Kollegin oder was auch immer. Die war sehr spirituell unterwegs und die hat ihre Meinung gesagt, dass man, wenn man eine Behinderung hat, dass man dann in einem früheren Leben was Schlimmes angestellt hat. Und ich habe echt damit gekämpft, sie in Ruhe zu lassen mit den Aussagen da.
Ja.
Ich kann das so nachvollziehen, was das mit einem machen muss. Wenn jemand, was hast du nur angestellt, dass du das jetzt hast? Diese Art, also ja, eine super Nachricht auch nochmal zum wirklich dringenden Unterscheiden in diesem Thema zwischen Verantwortung und Schuld. Das sind Welten dazwischen. Wir können uns einig sein, dass das Einzige, woran man schuld ist, wenn man ohnmächtig wird beim Arzt. Daran ist genau. Man nun mal selber schuld.
Ja, das Spirituelle, das wäre nochmal eine ganze Folge für sich.
Ja.
Spirituelles und Krankheit, weil es kann auf der einen Seite total helfen, eine totale Energiequelle sein.
Genau.
Aber auf der anderen Seite kann es auch Machtmissbrauch sein, eine Schuldzuweisung, ja. ein Ausnutzen von einer Situation, dass eine andere Person gerade total leidet und dann ist irgendetwas im früheren Leben passiert, dass die Person das jetzt auch verdient hat.
Genau.
Ich fand bei der Sprachnachricht gerade noch eine Sache super interessant. Trauerphase. Und ich habe noch eine andere Nachricht dazu bekommen, die erklärt das nochmal sehr gut. Und die hat, so habe ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und ich fand das super schlau. Ich lese mal vor. Ich glaube, dass ernsthafte Krankheiten oder Verletzungen, ganz gleich ob physischer oder psychischer Art, für die betroffene Person auch zumeist bedeutet, einen Trauerprozess zu durchleben. Trauer um einen Verlust. Verlust an Lebensqualität, an Möglichkeiten, an Illusionen oder an Zuversicht. Wie Menschen auf solche kritischen Veränderungen reagieren, ist wahrscheinlich hoch individuell. Aus Erfahrung kann ich aber berichten, dass der Trauerprozess erklärt, wie unterschiedlich die Emotionen sind, die man als betroffene Person im Laufe der Zeit eines Krankheitsverlaufs erlebt. Phasen der Trauer, Modell der Veränderungskurve. Und das erklärt auch, weshalb die Erwartung Angehöriger, wie es der betroffenen Person wohl gehen mag, oft nicht zu dem passt, wie es der Person wirklich geht. Wichtiges Thema. Ich bin großer Fan eures Podcasts und erhoffe mir von dieser Folge Inspiration für mich selbst.
Ist diesmal andersrum.
Ja. Also, diesmal wollen wir die von euch haben.
Gerade wenn sie es auch mit Trauer vergleicht, mir ist das auch noch nie eingefallen als ein Vergleich.
Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Bei mir war es eine lange Zeit so, ich habe nie gedacht, ach, das ist schon das Schlimmste, was mir passiert, das nicht. Aber wenn einem etwas passiert, also wie jetzt bei mir mit Mitte 20, mit dem Herz, ich hatte schon eine Zeit lang so, ich bin im Wartezimmer, bin mitunter einer der Jüngsten, alles ist irgendwie scheiße, meine Freunde verstehen das nicht in Berlin. Und dann hatte ich schon dieses Gefühl von, ich bin allein. Ich weiß irgendwie nicht, wie es weitergeht. Als ich dann älter wurde, war mir klar, nee, es gibt noch ganz andere Geschichten. Viele strugglen, man muss den Austausch suchen. Und durch den Podcast ist mir erst klar geworden, hey, da sind ganz viele kluge Menschen, die haben einen ganz tollen Umgang damit. Aber wir haben das einfach nicht so im Alltag, dass wir so miteinander darüber sprechen.
Ja.
Zum Beispiel eine Person, die hat mich damals total fasziniert. Sie hat unseren Podcast gehört und sie war Palliativpatientin, weil sie Darmkrebs hat. Und sie hat mir klargemacht, sie hört uns gerne, aber die Probleme, die ich habe, worüber ich so nachdenke.
Das sind Probleme, die sie sich wünscht.
Ja, und die hat sie so gar nicht. Bei ihr geht es dann viel weiter. Und sie ist aber total positiv und hat einen ganz tollen Blick aufs Leben. Und ich dachte mir, Wahnsinn, ich habe richtig gemerkt, wie grün ich hinter den Ohren bin. Und das ist ein schöner Prozess, wenn man einfach auch selber merkt, hey, die eigenen Erfahrungen, die ich so habe, die sind gar nicht so groß. Da gibt es noch ganz andere und viel größere. Und es ist aber spannend hinzuschauen und zuzuhören, weil diese Menschen eine ganze Menge Besonderes berichten können.
Ja, das ist das eine, dass deine Erfahrungen ja auch nur in eine Dimension geraten können, dass du sie einschätzen kannst. Du nennst es groß, ja? Wie groß ist deine Erfahrung jetzt im Vergleich zu der von anderen? Das andere ist wieder wirklich ganz pragmatisch und zurück an den Kern des Themas geführt. Manche Therapien für eine Krankheit sind auch nur durch Austausch und durch Sprechen darüber, durch Vernetzung auffindbar. Ich muss immer wieder zurückdenken an diese Doku, die wir damals gesehen haben. Diese
Diagnosis.
Ja,
ne?
Genau.
Die ist fantastisch. Die ist auf Netflix. Und das ist eine Kolumne von der New York Times.
Davon ging es aus eigentlich.
Genau.
Die hat Vernetzung gesucht zwischen Krankheiten, auf die irgendwann keine Antworten mehr gefunden wurden, aber in irgendeinem anderen Teil der Welt eben schon. Und sie war Connector, Lisa Sanders, ne?
Genau.
Wir hängen euch einen Trailer zu dieser Doku in die Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich glaube übrigens, in dem Punkt wird auch künstliche Intelligenz ganz viel sehr schnell ändern. Nicht nur medizinische Technologie, was eingesetzt wird, sondern auch Vernetzung. Das ist es ja im Grunde, ne? Oder ist auf jeden Fall ein Herzstück von künstlicher Intelligenz. Informationen, die irgendwo schon verwendet wurden, zusammenzutragen. Dann findest du da vielleicht gute Antworten auf etwas, das du hast.
Auf jeden Fall. Wir haben von sehr vielen Nachrichten bekommen, die halt zum Beispiel mit Depressionen schwer kämpfen. Und eine Sprachnachricht fand ich so interessant, weil ich noch nie auf die Idee gekommen bin. Ich spiele euch das mal vor, weil da geht es nämlich um künstliche Intelligenz.
Naja.
Hallo ihr Lieben, ich möchte gerne einen Beitrag zum Thema Krankheiten leisten und möchte was über Depressionen erzählen. Mir persönlich geht es gerade nicht so gut und deswegen habe ich viele Freunde, die zum Glück für mich da sind. Und ein Kollege hat mir zum Umgang mit der Depression und mit eventuellen Ängsten ChatGPT empfohlen, um mit diesem tolle Methoden zu entwickeln oder eine Methode durchzugehen, die nennt sich Check the Facts. Und das funktioniert unglaublich gut. Das ist eine Therapiemethode und dieser Chatbot ist so angelegt, dass der eben diese Methode mit dir durchgehen kann und dir Fragen stellen kann, wie wirklich realistisch sind deine Ängste, was für Fakten hast du, dass diese Situation so und so eintreffen könnte und welche eventuell auch nicht. Das ist zumindest für den Moment unglaublich beruhigend und man kann diesem Chatbot mittlerweile unglaublich viele Fragen auch zu seiner Situation stellen, egal was gerade los ist bei einem psychisch. Das Ding beantwortet dir diese Fragen sehr, sehr sachlich, sehr, sehr fürsorglich, ein bisschen wie ein Therapeut. Ich möchte damit nicht sagen, dass das eine Psychotherapie ersetzt. Für jeden, der sich jetzt gerade dafür interessiert, bitte ersetzt damit nicht eure Psychotherapie, aber ihr könnt sie unterstützend benutzen, wenn ihr alleine seid, wenn ihr zu Hause seid. Macht mit ChatGPT Check the Facts. Ihr fangt damit an, dass ihr dem Chatbot sagt, ich habe in der Therapie die Methode Check the Facts kennengelernt und möchte das gerne Schritt für Schritt mit dir durchgehen. Wärst du dazu bereit? Und dieser Chatbot macht das dann auch mit einem. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zumindest kurzzeitig in Depression und Angststörungen zu beruhigen.
Richtig guter Tipp, habe ich noch nie von gehört.
Ich auch nicht. Und wenn ihr da Hilfe braucht, also wir könnten euch anbieten, vielleicht mal so ein Reel oder irgendwas dazu zu machen, weil wir können richtig gut mit ChatGPT und so umgehen, weil man so agenturmäßig tatsächlich das, man muss das ein bisschen lernen, mit dem System so gut umzugehen, dass es gute Antworten gibt.
Ja, Rollen und zuweisen und
genau,
so.
Genau, Rollen zuweisen, sagen, wie was genau, was man da bräuchte.
Ja.
Und da könnten wir auch mal dazu was machen, damit ihr das dann so anleitungsmäßig nachmachen könnt, weil wenn das tatsächlich hilft.
Ich finde es auch fantastisch, dass es Check the Facts heißt, weil das ja auf den Punkt bringt, was man der ganzen Nummer künstliche Intelligenz im Einsatz mit Krankheiten hinzufügen muss. Check the Facts. Also ChatGPT ist keine zuverlässige Faktenliefermaschine. Das ist sogar erst kürzlich passiert, dass meine Schwester, als sie im Krankenhaus war, ein flüssiges Kontrastmittel bekommen hat, das sie trinken sollte als Teil einer Behandlung. Und sie mir schnell geschrieben hat, sag mal, Kontrastmittel, kannst du vielleicht ChatGPT fragen? Das ist doch für die Niere eventuell schädlich, habe ich ChatGPT gefragt. Da wurde es halt auch direkt bestätigt. Ja, besonders wenn es jodhaltig ist und so weiter, wurde dann spezifiziert.
Was auch stimmt.
Richtig. Und sie hat sich dann aber über ihre Gruppen online nochmal weiter informiert, Mukoviszidose, weil sie wirklich vor der Entscheidung wieder stand. Ja, soll ich das denn jetzt trinken oder nicht? Und es gab keinen Dialog. Da war kein behandelnder Arzt, der zuständig war und ihr hätte erklären können, warum es bedenklich oder nicht bedenklich ist. Und im Austausch mit ihrer Gruppe online hat sie dann erfahren, ey, es ist ein Riesenunterschied, ob es dir gespritzt wird, dann geht es in die Blutbahn, ist gefährlich für die Niere. Oder ob du es trinkst, dann geht es direkt durch den Verdauungstrakt, wirkt auf den Darm und die Niere ist außen vor. Das habe ich dann wiederum ChatGPT gefragt, ob das so ist. Und dann hat er, also diese Information hat er einfach nicht von sich aus geliefert, ne?
Ja, und das ist auch nicht eine zuverlässige Quelle.
Ja.
Das muss man einfach sagen.
So meine ich das genau. Also check the facts. Genau.
Ja, man kann Dinge recherchieren, man muss es aber doppelt und dreifach checken.
Ja.
Es kann ein tolles System sein, das einem hilft. Aber da können wir ja vielleicht gucken, ob wir dazu nochmal was machen.
Genau. Übrigens zum Thema Empfindlichkeiten, ne? Wenn man etwas als ganz oder gar nicht versteht, Aussagen bei diesem ganzen Thema Gesundheit. In der letzten Folge im Intro haben wir ja so ein bisschen pointiert überspitzt gesagt, dass wir keine Freunde mehr von Datenschutzdiskussionen sind, ne? Und das konnte man zum Beispiel missverstehen, als wir finden Datenschutz mit Blick auf Krankenakte, das war ja der Kontext, falsch, grundsätzlich. Das hat einer wirklich so missverstanden und hat erst, tatsächlich war es ein bisschen eine Streitdiskussion, die entstanden ist, an deren Ende dann klar war, nee, wir ziehen eigentlich komplett am selben Strang. Wir meinen eigentlich genau das Gleiche.
Ich finde Datenschutz richtig wichtig.
Ja.
Ich finde es nur falsch, wenn es anfängt, so sabotierend zu werden.
Richtig.
Wenn, zum Beispiel, ich war mal in einem Krankenhaus. Ich war in einem Krankenhaus, ne?
Aha.
Und drei verschiedene Etagen mussten sich untereinander über meine Daten abstimmen und haben von mir jeweils Unterschriften und eine Zettelwirtschaft. Ich
ja.
hatte am Ende irgendwie 50 Zettel gefühlt und keiner hatte eine Ahnung. Es
genau.
war absolutes Chaos. Das meine ich. Da fängt es für mich an. Warum funktioniert es mit einem Bankkonto?
Ja.
Aber warum funktioniert es nicht mit
einer digitalen Krankenakte?
Genau.
Du bringst teilweise sogar gerade die identischen Formulierungen dessen, was er in einer Sprachnachricht dann dazu geschickt hat. Und was er ergänzt zu dem, was wir meinten, war, dass auch noch ganz oft Datenschutz ein vorgeschobenes Argument ist, dass das gar nicht die wahre Begründung ist, sondern einfach als Ausrede benutzt wird. Ich spiele die Sprachnachricht einmal ein.
Mich ärgern diese vorgeschobenen Argumente häufig von wegen, geht nicht wegen Datenschutz, weil das immer so gedreht wird, als ob der Datenschutz da an allem schuld ist. Eigentlich müsste aber nicht der Datenschutz heißen, sondern Freiheitsschutz oder Selbstbestimmungsschutz oder Übergriffsschutz von Konzernen und irgendwelchen anderen Säcken. Denkt nur mal an die Apps oder die Fitnessuhren, die deinen Schlaf mitprotokollieren. Die sind unglaublich nützlich. Ich benutze selber so eine, aber jeder, der diese Daten hat, kann mit sehr hoher Genauigkeit zum Beispiel rauslesen, ob der Benutzer Depressionen hat oder nicht. Das korreliert nämlich ziemlich stark mit Schlafregelmäßigkeit und Schlafdauer. In einer digitalen Patientenakte steht hinterher aber noch viel mehr drin. Also ob irgendjemand die Pille nimmt oder ob er irgendwo einen Tripper hatte oder genetisches Risiko für Demenz oder Krebs. Und Gesundheitsdaten sind genau deswegen so besonders sensibel, weil sie eben nicht veränderlich sind. Wir können uns einen neuen Namen geben, eine neue Wohnung suchen, ein neues Bankkonto eröffnen, aber wir können es nie hinkriegen, unsere gesundheitliche Vergangenheit irgendwie umzuschreiben oder unsere genetische Zukunft zu ändern. Und komischerweise sind wir gerade beim Schutz von unserem Bankkonto manchmal viel pingeliger als beim Schutz von unseren Gesundheitsdaten. Beim Bankkonto gibt es eine App, wo man seine Anmeldung und jede einzige Transaktion irgendwie bestätigen muss. Es gibt auch eine Info, ob man irgendwo Geld abgehoben hat oder irgendwas passiert, was ein bisschen fishy wirkt. Und bei einer digitalen Patientenakte bin ich der Meinung, muss der Standard mal mindestens genauso hoch sein. Und wenn jetzt ein Gesundheitsminister ein Konzept hinstellt mit einer digitalen Patientenakte, die es erlauben würde, dass pseudonymisierte Daten für Forschungszwecke an interessierte Dritte weitergegeben werden können, dann sollten wir alle mit den Datenschützern auf die Barrikaden gehen. Ich will eine geile digitale Patientenakte, wo ich die Datenhoheit habe und wo ich Treuhänder beliebig hinterlegen kann und anständige Rechte vergeben kann und ein schlüssiges Notfallkonzept habe. Und das ist technisch alles möglich. Für Oma Anna muss man gucken, dass man das irgendwie bedienbar umsetzen kann, aber auch das kriegt man hin und es ist nur eine Frage des Wollens. Und darauf müssen wir die Verantwortlichen einfach festnageln. Entweder geil, aber ohne Datenschutz oder ordentlicher Datenschutz, aber dafür komplett unbrauchbar. Da müssen wir einfach sagen, nee, sorry, so ein Entweder-Oder-Shit-Move, das lassen wir euch nicht durchgehen. Ein richtig schönes Beispiel dafür, was nämlich passiert, wenn wir es nicht richtig hinkriegen, ist das Datenleck von 23andMe mit den gestohlenen Genetikdaten von tausenden von Usern aus dem letzten Jahr. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Show. Vielleicht sehen wir uns ja in Frankfurt. Bis bald.
Diesen Artikel über 23andMe, den hat er am Schluss erwähnt, den hänge ich auch in die Shownotes. Den hat er auch dazu geschickt.
Wir haben jetzt ganz viele Bereiche nicht mit drin in dieser Folge.
Logisch.
Ich überlege sogar, einen ganzen Podcast vielleicht dazu zu starten.
Statt einer einzelnen Folge.
Ja, ja. Wo es einfach um Umgang damit geht.
Ja.
Mit interessanten Leuten, mit interessanten Geschichten.
Ja.
Aber da bin ich noch am Überlegen. Aber da könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr das gut findet.
Ja. Ich habe einen Vorschlag fürs Thema der nächsten Folge.
Ja?
Ja, weil für mich sich durch diese heute gezogen hat, dass man so leicht mit einer Aussage in eine Richtung missverstanden werden kann. Und ich will was Leichteres in der nächsten Folge haben, zumal wir ja jetzt auf Tour gehen und gar nicht so viel Zeit haben werden, uns vorzubereiten. Wie wäre es mit Couple of Misunderstandings?
Ja, finde ich gut. Machen wir.
Schickt uns dazu sehr gerne Sprachnachrichten. Was für Missverständnisse ihr vielleicht schon über Jahre euer ganzes Leben hinweg hattet und erst kürzlich gesehen habt, ach, das habe ich immer missverstanden. Oder ich werde ständig missverstanden. Wie entstehen diese Missverständnisse? Wie kann man sie vermeiden? Kann man sie überhaupt vermeiden?
Alles an den Instagram Couple of Kanal.
Ja.
Schickt uns eine Anfrage, wir bestätigen das und dann könnt ihr eure Sprachnachrichten schicken. Hast du eine Sage?
Oh ja, fehlt ja auch noch. Erinnerst du dich noch an den Sohn von Coronis, der auf die Welt kommt? Das war nämlich am Ende der Krähenfolge.
War der hässlich?
Nee.
Aber ich erinnere mich, ja.
Warte mal, wer war denn hässlich? Ja, das war Tersitos.
Mhm. Okay, nicht der Hässliche.
Nee. Nein, die Krähe, die gesnitcht hat.
Ja, gesnitcht.
Ja, die Coronis verraten hat. Mhm. Na, erst noch weiße Krähe, erinnerst du dich, die zu Apoll fliegt und sagt, ey, deine Frau Coronis geht dir fremd. Und erstmal wird Apoll wütend auf die Krähe und verwandelt sie und fortan sind Krähen schwarz. Diese Sage. Er bestraft ja nicht nur die Krähe, sondern er bestraft ja auch Coronis und ihren Liebhaber, tötet sie. Und dann gibt's aber noch einen Kaiserschnitt. Und dabei kommt ein Kind auf die Welt. Und dieses Kind, da hattest du dann auch direkt die Assoziation zu den Krankenhäusern. Dieses Kind heißt Asklepios.
Da ist übrigens der Gründer gestorben, also von dieser Krankenhauskette. Und das war einer der 100 reichsten Deutschen.
Oh krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Also von Asklepios will ich kurz erzählen, weil er dann als Gott verehrt wurde, weil er so gut war in der Heilkunst. Alle Aspekte davon, Chirurgie, Kräuterheilkunde und vor allem war er eben auch für sein Mitgefühl dann bekannt, dass er zugehört hat. Er hat genau diese Prinzipien, über die wir heute gesprochen haben, die Eigenverantwortung, was brauchst du und so, das waren ganz hohe Prinzipien bei ihm. Fun Fact, er hatte mehrere Kinder, eine Tochter war dabei, die hieß Hygieia und das war die Personifikation von Gesundheit. Von ihr kommt Hygiene. So, und ich will nur kurz das Ende von Asklepios erzählen. Er wird so gut in seiner Kunst, dass er sogar hin und wieder mal Tote wieder zum Leben erwecken kann. Hades, der Gott der Unterwelt, hat sich darüber bei Zeus beschwert, hat gesagt, ey, hier kommen zu wenige an. Asklepios macht einen zu guten Job, das geht nicht. Und Zeus hat daraufhin einfach spontan Asklepios gehillt. Der hat einen Blitz geschleudert und Asklepios getötet.
Das war's?
Apoll, wenn du willst, erzähle ich noch, was Apoll daraufhin entschieden hat.
Ich wollte nur so einfach tot. Okay, ciao, geht nach Hause.
Apoll hat ihm gerecht. Das ist ja sein Vater und der hat ihn gern gehabt, trotz des schwierigen Starts, wie er auf die Welt gekommen ist. Aber er mochte Asklepios, war stolz auf ihn und hat dann gesagt, na gut, dann töte ich die Zyklopen. Warum die Zyklopen? Das sind die Schmiede der Blitze.
Die hatten doch auch nur ein Auge, ne?
Ja, genau. Und die haben die Blitze für Zeus geschmiedet. So haben die sich das vorgestellt, dass die ganze Zeit dann da arbeiten und ihm die dann geben. Und er kann sie schleudern. Waren sie alle auf einen Schlag tot? Das wiederum hatte die Konsequenz, dass Zeus Apoll für 9 Jahre vom Olymp verbannt hat und gesagt hat, okay, dann geh jetzt Rinder hüten. Er musste 9 Jahre die Rinder von Admetos hüten als Strafe dafür. Ja.
Gut, dann hoffen wir, dass ihr auch ein paar Rinder hütet. Wir sind auf Tour. Es gibt noch Karten für Leipzig. Hamburg und Berlin ist ausverkauft. Mhm. Ich glaube, Düsseldorf und Frankfurt wird auch bald ausverkauft sein. Wir freuen uns darauf. Kommt vorbei. Wir geben uns Mühe. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut.
Tschüss, ihr Lieben.